Du bist auf der Suche nach richtig gutem Kaffee und fragst dich, wie zur Hölle du eigentlich eine gute Kaffeerösterei erkennen kannst? Dann ist diese Folge hier für dich. Ich erkläre dir heute, wie du in ganz einfachen Schritten erkennen kannst, ob die Kaffeerösterei was taugt oder vielleicht eher nicht. Viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen bei Neuen Bar, dem Kaffee-Podcast für alle, die guten Kaffee lieben. Ich bin Kathi, dein Kaffeeprofi aus München und hier gibt's Kaffeewissen, das du wirklich brauchst. Mal hilfreich und mal einfach zum Schmunzeln. Füll deine Tasse, lehn dich zurück und komm mit in meine Kaffeewelt. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Neunbar-Podcast-Folge. Falls du das erste Mal heute da bist, ich bin Kathi, 34 Jahre alt und ja, ich habe gerade überlegt, 34 Jahre alt, 6 Monate noch und leite bei unserem Familienunternehmen der Kaffeegruppe den Vertrieb. Und ja, ich darf diesen wunderbaren Podcast hier machen zu allen möglichen Kaffeethemen für so ziemlich jedermann, egal ob du jetzt Gastronom, Privatperson oder, sag ich mal, in einem Büro arbeitest und dort für guten Kaffee zuständig bist. Hier findest du alles rund um das Thema, wie können wir eigentlich alle zusammen besseren Kaffee bekommen. Und ja, wie du meine Stimme schon hörst, die ist leicht angekratzt. Sorry für den quasi Timbre, den du jetzt hiermit abkriegst. Aber das Oktoberfest in München hat stattgefunden und jeder, der hier auf der Wiesn war, weiß, danach geht die Wiesnseuche um. Naja, mich hat's auch erwischt. Dementsprechend kommt diese Podcast-Folge aus dem Bett. Hervorragend, juhu. Aber lass uns loslegen. Ich habe nämlich ein ganz, ganz wichtiges und relevantes Thema mitgebracht, denn aktuell fällt mir auf, dass sehr viele Gastronomen und auch Büros auf kleine Kaffeeröstereien umwechseln wollen. Und wenn ich so in verschiedenen Städten so unterwegs bin, in Deutschland oder auch auf der Welt, dann fällt mir auf, hey, wie viele Röstereien schießen bitte aus dem Boden? Das ist ja wie ja, Pilze oder früher wie Sauerteig während Corona oder die Bierbrauereien, sag ich mal, vor in den letzten 10 Jahren, da glaube ich, war das ein ähnliches Phänomen. Oder auch wie die Vietnamesen in München. Ich weiß gar nicht, wie viele vietnamesische Restaurants wir bekommen haben. Ist echt unglaublich. Und gefühlt überall steht irgendwie Rösterei am Fenster. Irgendwo läuft eine kleine Trommel und auf Social Media findet man jede Menge neue Kaffeebrands, wo man sich denkt, wo ist denn da eine Rösterei? Ne? In irgendeinem Kaff. Und erstmal finde ich das total mega, weil Kaffee bekommt Aufmerksamkeit und endlich vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit als auf jeden Fall verdient hat? Nee, andersrum. Er bekommt mehr, als er verdient hat in der Vergangenheit. Jetzt wisst ihr, wie ich meine. Also es ist gut, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil Kaffee, würde ich sagen, die letzten Jahre noch eher stiefmütterlich behandelt wurde im Vergleich zu Wein oder anderen Sachen. Und Menschen beschäftigen sich endlich mit der Herkunft, mit dem Bohnen, mit Handwerk und wo das alles herkommt. Und ja, ich finde das eine super Entwicklung, eine Entwicklung, die ich definitiv liebe. Aber ich merke auch, dass viele Menschen dadurch so ein bisschen verwirrt sind, sich nicht mehr so richtig auskennen. Wem soll ich jetzt glauben? Den großen Kaffeeröstern, die schon seit Jahrzehnten irgendwie auf dem Markt sind. Den kleinen, die behaupten, die großen können nichts und umgekehrt. Also es ist so ein bisschen Unruhe sozusagen drin und jeder fragt sich so ein bisschen, hey, woran erkenne ich eigentlich eine gute Rösterei und wo ist eigentlich ehrliches Handwerk dahinter und wo vielleicht nur ein leidenschaftliches Projekt? Und ich möchte hier gar niemanden kritisieren, sondern euch auf jeden Fall einfach eine Orientierungshilfe geben, wenn ihr auf der Suche nach richtig gutem Kaffee seid, wo ihr eben oder wie ihr eben eine gute Rösterei erkennt. Und ja, was ich dir sagen kann, das liegt definitiv nicht am Marketing. Also es gibt Röstereien, die ich kenne, die richtig cooles und krasses Marketing machen und wo, sorry to say, echt wenig dahinter steckt. Namen nenne ich hier nicht. Ja, absolut hervorragend, dass ich gerade 10 Minuten aufgenommen habe, um dann festzustellen, dass mein Mikro nicht ging. Juhu, richtig, richtig cool. Na gut, probieren wir es jetzt einfach so. Ich hoffe, dass es mir nicht wieder im Stich lässt. Genau, kommen wir, würde ich sagen, wie immer in diesem Podcast zu den pragmatischen Tipps, wie ihr eine richtig, richtig gute Kaffeerösterei sozusagen entdecken könnt. Und Tipp Nummer 1 ist immer, wer steht eigentlich hinter der Rösterei? Wer steht am Röstofen? Und das ist, glaube ich, ich will gar nicht sagen, noch wichtiger als die Bohne, weil ne, mit eine gute Bohne, ein guter Röstmeister, eine gute Rösttrommel sozusagen, das in Kombi zusammen, glaube ich, ist ein super Ergebnis, aber der beste Röster, die beste Bohne bringt ja nichts, wenn die Person, die daran steht, halt keinen Peil hat. Dementsprechend, ich persönlich stelle dem Röster immer ganz gerne, also dem Röstmeister sozusagen, ganz gerne so Fragen wie, hey, wo hast du das eigentlich gelernt, wie bist du dazu gekommen? Und dann merkt man ja schon anhand der Antworten, ne, wie die Person so drauf ist und ob die dann irgendwie sowas erzählt wie, ja, das ist halt so ein Hobby, was ich so nebenbei mache. Oder ob da jemand sagt, wie zum Beispiel der Uli vom Baruli vom Chiemsee, das ist eine Kaffeerösterei, der meinte zum Beispiel, ja, er hat sich verliebt in seinem vorherigen Job als, ich glaube, der war so Videograf, Fotograf, hat er sich ins Rösten verliebt, weil er da bei einer Rösterei gedreht hat und hat sein ganzes Leben einfach über den Haufen geschmissen. und quasi hat jetzt eine eigene Rösterei und hat sich da richtig reingekniet. Ich finde, da merkt man schon so einen total krassen Unterschied. Und an sich ist natürlich beides voll okay, aber ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob ich etwas als Hobby nebenbei mache, so ein, zweimal die Woche und mich da halt so easygoing mal reinfuchse, oder ob ich damit halt meinen Lebensunterhalt bestreite. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Und warum ist das so? Naja, jemand, der das hauptberuflich macht, hat relativ viel Kundenkontakt, hat relativ viel Feedbackschleifen, kann so immer wieder an sich arbeiten, an seinem Produkt arbeiten. Genau. Daraus entsteht, glaube ich, mehr Tiefe im Denken und daraus in der Regel auch Qualität. Und ob jemand das zum Beispiel hauptberuflich macht oder nicht, ja, manchmal trifft man die Person ja auch nicht an, kann man zum Beispiel auch daran erkennen, wie kann ich den Kaffee erwerben? Hat der ein Ladengeschäft oder nicht? Wie oft ist das geöffnet? Oder gibt es da einen Online-Shop, der nur, weiß ich nicht, alle paar Wochen mal was verkauft? Bei einem Ladengeschäft zum Beispiel, was jeden Tag offen ist, was einen Kaffee dabei hat, wo du auch Sachen verkosten kannst, hat gleich eine ganz andere Professionalität im Vergleich zu jemand, der sagt so, hey, ich verkaufe mir so einmal im Monat aus meiner Wohnung heraus, ne? Weißt du, wie ich meine? So, das ist so ein bisschen das, was ich meine. Und was auch vielleicht spannend ist, wenn der ein Ladengeschäft hat, hängen da irgendwie Fortbildungen an den Wänden, ne? Manchmal hängen die Leute sich ja so ganz stolz an die Wände, wo die das gelernt haben. So ein Klassiker, der da wirklich sehr beliebt ist, ist Goran Huber. Ich glaube, der ist schon seit seiner Babyzeit in der Kaffeebranche und kann dementsprechend, ja, kennt sich einfach richtig gut aus. Gibt eben Kurse zum Beispiel in Innsbruck zum Rösten oder auch Dr. Steffen Schwarz vom Coffee Consulate in Mannheim, glaube ich, sitzen die. Auch die sind sehr, sehr bekannt für ihre Kurse. Also habt die Person, die röstet, das bei jemandem gelernt, der sich richtig gut auskennt, macht die Person Fortbildungen, nimmt die vielleicht an Wettbewerben teil, hat die einen ganz modernen Röster da drin stehen, ne? Also auch da gibt's ja so ganz kleine, altbackene Röster oder sind das sehr moderne Röster, die vielleicht schon mit E laufen. Ihr wisst, was ich meine, das ist so ein bisschen eher so ein Gefühlsthema. Und genau, ihr könnt zum Beispiel auch gucken, war der Kaffee von denen schon mal in der Crema, also in der Zeitung, die Crema. Denn ich glaube, immer wenn jemand da vertreten ist, dann ist er schon groß genug, dass er sich auch messen will. Und wenn sich jemand messen will, dann ja, ist es in der Regel niemand, der das einfach nur als Hobby betreibt. Beides ist natürlich völlig in Ordnung. Also ne, man kann es als Hobby betreiben, man kann das hauptberuflich machen. Beides ist für sich völlig okay. Aber ich finde, man darf schon eine andere Erwartungshaltung haben. Und ich habe schon immer wieder, weil jetzt sich jetzt vielleicht auch manche denken, hey, aber ist ja klar, ich habe schon immer wieder Büros oder auch, sag ich mal, Newcomer in der Gastrobranche, die mit irgendeinem Kaffee ankommen, den ich mir anschaue, den ich rieche, den ich probiere und mir denke, puh, das war nicht, das ist kein professionell gerösteter Kaffee. Und die sind dann immer ganz erstaunt, weil sie das nicht so dachten. Genau. Dann kommen wir zum Punkt 2. Wie wird gedacht und wie wird geröstet? Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man einen Blick auf die Röstphilosophie werfen darf. Denn auch da gibt es natürlich kein richtig und falsch, aber eine Philosophie sollte man haben. Ne, bei manchen, sag ich mal, jungen und modernen Röstereien findet man so Infos wie Third Wave, Coffee, fruchtige Noten, alles was dunkel geröstet ist und robuster ist für uns Mist, so nach dem Motto. Und bei anderen, keine Ahnung, sieht man zum Beispiel, hey, unsere Gastrokunden, wir haben hauptsächlich Gastrokunden, die brühen viel mit Vollautomaten, da haben wir uns drauf spezialisiert und haben deswegen sehr mainstreamige Sorten rausgebracht. Also was ich meine ist, es ist total egal, ob hell oder dunkel oder medium roast oder was auch immer, aber hat sich jemand bewusst mit dem Thema beschäftigt und hat dieserjenige sozusagen oder die Person eine Philosophie entwickelt? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist wie, wenn ich sage, hey, ich will heute eine Flasche Wein trinken, wenn ich aber niemanden frage, so, hey, was möchtest du denn trinken? Die Chance, dass ich dann irgendwie daneben greife oder einfach die falsche Flasche öffne, ist halt hoch, ne? Und genauso ist beim Kaffee, wenn ich Kaffee einfach nur in eine Rösttrommel werfe und mir keine Gedanken mache, was will ich damit machen? Wie will ich das zubereiten oder ein Steak, ne? Das ist genau das gleiche, ein Steak in die Pfanne. Und mir zu überlegen, will ich das Medium, Medium, Rare? Was soll denn da rauskommen? Das kann ja immer nur Zufallsprinzip sein. Und wenn eins beim Kaffee nie gut ist, dann ist es Zufallsprinzip. Dann sind wir beim Punkt 3, Handwerk versus Digitalprofi. Viele Kaffeeröster arbeiten mit Sensorik und das ist auch ein absolutes Must-Have, sage ich jetzt mal, in unserer Branche. Sie hören den Crack, sie riechen die Bohne, wie sie sich entwickelt, gehen mit einem kleinen Messgerät quasi seitlich rein, holen sich ein paar Bohnen raus aus der Rösttrommel, gucken sich die an und schauen sich die Farbe an, schauen sich den Röstgrad an etc. Und das ist alles, finde ich, extrem beeindruckend und auch wichtig. Aber auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele digitale Tools, wie zum Beispiel Cropster oder Artisan. Und das sind im Endeffekt wie Computerprogramme. Da ist ein Computer an die Trommel angeschlossen oder an den Röster angeschlossen. Und der sozusagen das Computerprogramm verfolgt, was im Inneren passiert und steuert quasi den Röstofen. Das hilft ja einmal Temperatur und Luftstrom und so die Entwicklungsphasen im Griff zu behalten und eben ein sehr reproduzierbares Ergebnis zu produzieren. Und das ist gerade für alle, die irgendwie mit Vollautomaten arbeiten, also Büros und die Gastro, extrem wichtig, weil wenn jedes Mal die Sorte anders ist, ne, anders geröstet ist, die Bohnen vielleicht auch noch anders sind, naja, wie soll denn dann der Vollautomat einen guten Job machen? Kann er einfach gar nicht. Und ich finde persönlich, es gibt so, sag ich mal, die viele kleine Kaffeeröster, die so ein bisschen, ja nee, und wir brauchen das alles nicht und wir kennen uns ja aus, wir wissen, was wir tun. Nee, also sorry to say, aber du kannst nicht richtig in die Trommel reingucken, du kannst das nur nach Gefühl machen. Und ich glaube, Gefühl ist bei ganz vielen Dingen einfach suboptimal, ne? Also viele Köche arbeiten ja auch mit Bratenthermometern und gucken, hey, wie heiß ist das Innere meines Fleisches? Und oder haben spezielle Rezepte, denen sie folgen, ne? Ganz genau. Und viele kleine Kaffeeröster können aber gar nicht so genau arbeiten, weil sie entweder gar nicht Technik dafür haben oder weil sie immer wieder mit unterschiedlichen Bohnen arbeiten müssen, weil die Bohnen, die sie kriegen, halt vielleicht nicht so konsistent sind wie große Kaffeeröstereien, die halt riesige Verträge abschließen, wo die immer die gleiche Ware kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? So, wie will ich jetzt mit so vielen wandelnden Faktoren ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen, wenn ich gar keine Technik einsetze? Ich persönlich bin Fan von Technik und natürlich menschlicher Kontrolle, menschlicher Sensorik quasi on top. Aber ohne Technik finde ich in heutigen Zeit, ist es schon fast unprofessionell. Also wenn jemand sagt, ja, ich mache das alles nur noch Gefühl, okay, probiert den Kaffee, aber verlasst euch nicht drauf, dass der beim nächsten Mal dann wieder so schmeckt. Schlecht halt für Büros und die Gastro, für zu Hause ist es natürlich völlig in Ordnung. So, kommen wir zu Kapitel 5. Was ich immer empfehle, ist, eine Röstereiführung zu machen, wenn es jemand anbietet, weil dann kann man sich nämlich auch angucken, wie arbeitet die Person. Also arbeitet die zum Beispiel mit Technik oder arbeitet die auch sauber? Haben die klassische Kaffeesäcke? Weil es gibt zum Beispiel auch so größere Schütten oder Container oder so Riesensäcke mit, ich glaube, 250 Kilo oder was das sind. Das sind dann meistens keine, sag ich mal, sauberen, sortenreinen Kaffees mehr, die dann zusammengemischt werden, sondern das ist eher so Bruchware, die halt in riesigen Umkartons sozusagen verkauft wird, zu einem natürlich deutlich billigeren Preis. Und man kann sich auch gucken, wie lang röstet der, weil ihr wisst ja, Langzeitröstung ist, glaube ich, inzwischen auch schon bei wirklich vielen Menschen angekommen, ist einfach deutlich schonender für den Kaffee, auch deswegen deutlich magenschonender. Darauf würde ich immer Wert legen, also wie lange läuft, wird der Kaffee da drin gelassen, was erzählt der Röstmeister da dazu. Und ihr könnt euch auch angucken, bis zu welchem Crack der geröstet wird, also bis zum ersten oder bis zum zweiten Crack. Auch das hilft nochmal zu verstehen, wie lang wird wirklich geröstet. Was für ein Ergebnis kriegt man dadurch? Also zweiter Crack bedeutet, dass der in der Regel der Kaffee nochmal deutlich dunkler geröstet wird. Und dann ist auch noch interessant zu sehen, wie wird denn der Kaffee abgekühlt? Also wird der mit Luft gekühlt, quasi unten, wenn der rauskommt, kommt der in so ein Sieb und wird so wie mit so einem Rechen quasi durchgerecht. Oder es gibt sogar Kaffeeröster, die mit Wasser oder mit Nebel arbeiten. Das wäre für den Kaffee absolut kontraproduktiv. Denn der Kaffee saugt sich, wenn der quasi heiß ist und frisch geröstet, ist der sehr porös, dann saugt er sich damit auf. Und das verfälscht natürlich den Geschmack, beziehungsweise verdünnt den Geschmack, so würde ich es eher sagen. Ist ja auch irgendwie logisch, weil Wasser ist halt, ne, schmeckt halt nach nix. So. Und genau, dann ist auch noch interessant, lässt er den Kaffee dann liegen, die Person, oder wird der relativ schnell abgepackt? Auch das ist wichtig, damit der Kaffee eben nicht so lange ausgast. Und eben Aromen verliert. Genau, das sind so Sachen, die kann man einmal alles so beobachten. Man kann auch Fragen stellen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Traut euch, Fragen zu stellen. Menschen, die nichts zu verbergen haben, freuen sich in der Regel. Wir hatten mal bei uns bei der Kaffeegruppe in Takto auf eine Tür. Da durften Leute mit unseren Technikern schrauben und das war echt total cool, was sie für Fragen gestellt haben. Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann kann ich Fragen ja auch beantworten. Wenn allerdings jemand keine Fragen beantworten will, dann wisst ihr wahrscheinlich auch Bescheid. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist, glaube ich, Punkt 5. Verpackung und Verlässlichkeit. Jetzt gehen wir weg vom Röster oder von der Technik weg hin zum Produkt selber, also ein Produkt, was dich erreicht. Verpackung ist nämlich nicht nur Deko, auch wenn man das bei manchen Röstern glaubt, ob der Tatsache, wie sie ihre Produkte gestalten. Verpackung ist ein wichtiges Teil vom Produkt. Ein gutes Produkt lässt nämlich Gase entweichen durch das Ventil, also eine gute Packung, aber keine Luft hinein. Und viele von den unprofessionellen Kaffeeröstern benutzen klassische Papiertüten, die kein Plastik oder irgendwas innen drin haben. Finde ich, also egal ob mit oder ohne Plastik, wurscht, finde ich beides nicht so pralle, auch wenn es immer hübsch aussieht und dem Trend folgt, ist aber für den Kaffee gar nicht so gut. Aber eine reine Papiertüte schützt den Kaffee halt gar nicht. Plastik dazwischen hilft noch, ist aber schlecht fürs Recycling, aber eine reine Papiertüte könnt ihr komplett vergessen. Das schützt das Aroma überhaupt nicht. Und wer sehr viel Arbeit in Kaffee steckt, macht den größten Fehler seines Lebens, wenn er ihn nachher in eine Papiertüte packt. Also ihr werdet sofort merken, wenn ihr den Kaffee probiert, der wird ausgeraucht schmecken und alt schmecken. Klar, ist er ja auch, weil Papier ist halt einfach zu durchlässig. Genau, auch Verfügbarkeit spielt eine Rolle. Kann ich regelmäßig bestellen? Gibt's stabile Lieferzeiten? Oder ist es so, hey, einmal im Monat wird kurz geöffnet für den Werksverkauf und dann gibt's wieder nichts? Genau, beides kann Charme haben, aber für Gastro und Büros ist einfach Verlässlichkeit das Allerwichtigste. So, kommen wir zum, letzten Punkt, Punkt Nummer 6. Schaut euch mal die Bohne selbst an. Man kann den Kaffee natürlich riechen. Wie riecht der? Riecht der frisch? Riecht der aromatisch? Wenn ihr die Tüte öffnet, sollte der Kaffee super intens riechen. Wenn ihr das Gefühl habt, der riecht irgendwie schon gar nicht mehr so fresh, dann guck mal, was auf dem Röstdatum draufsteht. Gute Kaffeeröster in der Regel nennen ein sogenanntes Röstdatum. Wenn ihr das nicht wisst, ihr könnt vom Mindesthaltbarkeitsdatum auch zurückrechnen. In der Regel bei kleineren Kaffeeröstereien ein Jahr, bei größeren 2 Jahre. Oder ihr fragt einfach nach. Und dann könnt ihr auch mal hingucken. Wie schaut das Bohnenbild aus? Ist es ungefähr einheitlich von der Farbe? Ist da sehr viel Bruch dabei? Ein bisschen Bruch ist ganz normal. Bohnen brechen halt, wenn sie trocken sind. Die werden durch die Gegend geworfen in den Lieferdiensten. Also das ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches, aber es sollte jetzt nicht ausschauen wie so, wenn jetzt gefühlt komplett die Bohnen in unterschiedlichsten Größen, unterschiedlichsten Farben, halb drin, ganz drin, komplett zerbröselt. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Genau, wenn das nämlich so ist, dann ist es ganz häufig sogenannte Schüttware. Schüttware ist so, sag ich mal, das kommt dann, das war das, was ich vorher erwähnt hatte mit den 250 Kilo Säcken oder dann kommen die Bohnen oder die Brösel oder was auch immer, was geröstet werden soll, kommt da quasi in so riesigen Containern an, wird dann geröstet und das ist halt dann das Endergebnis, dann am liebsten noch sehr, sehr heiß und sehr, sehr schnell, dann wird das Ganze natürlich noch mehr porös, dann vielleicht noch zu schnell gekühlt, das ist alles Stress für die Bohne und dann kann die eben so bröselig sein. Ganz wichtig also, ein sauberes, relativ intaktes Bohnenbild. Bitte lasst euch nicht von manchen gebrochenen Bohnen abhalten. Einigermaßen einheitlich von der Farbe. Es muss nicht ganz gleich sein, aber ähnlich. Jetzt nicht deutlich heller und deutlich dunkler. Und einfach ein sehr, sehr intensiver, kräftiger, klarer Geruch. Dumpf und abgestanden soll es auf gar keinen Fall sein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. In dem Fall bitte ganz, ganz wichtig, nochmal aufs MAD gucken, ob da vielleicht irgendwie was schiefgelaufen ist oder eben das Material prüfen von der Tüte. Wenn es Papier ist, hast du die Antwort. Das war jetzt einmal die Folge im Schnellverlauf, in 20 Minuten quasi, wie du eine gute Kaffeerösterei erkennst. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn man ein Fazit zieht, sind viele Dinge, kannst du selber prüfen. Wichtig ist nur, du musst auch tun. Du musst diese Fragen stellen, wenn du dir wirklich sicher sein möchtest. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, gar nicht wichtig, ist die Rösterei groß oder klein, Industrie oder auch nicht. Am Ende des Tages muss die Qualität einfach passen. Aber viele, viele Leute tun sich schwer, die zu bewerten. Und deshalb hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge hier ein bisschen helfen konnte sozusagen. Und ja, ich werde auch auf 9-bar-podcast, nee, Kaffee-Podcast heißt jetzt, also 9-bar-kaffee-podcast, das ist mein Instagram-Kanal für diesen Podcast, werde ich nochmal ein paar heiße Tipps mit euch teilen, wie ihr, ja, eine gute Kaffeerösterei findet. Ich werde euch auch meine Favoriten nach und nach vorstellen. Genau. Und da werdet ihr noch ein paar mehr Tipps erfahren als in dieser Folge hier. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz gute Zeit. Bis in 2 Wochen. Eure Kathi.